In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Wir haben es ja eben in der Gesprächsfolge angesprochen, gerade im Bereich der Sexualdelikte, aber auch im Bereich der häuslichen Gewalt sind wir häufig mit der Situation konfrontiert, dass Aussage gegen Aussage steht. Um gleich zu Beginn mit einem Vorurteil in diesem Zusammenhang aufzuräumen: Eine Aussage gegen Aussage-Konstellation führt nicht dazu, dass ein Verfahren zwangsläufig eingestellt werden muss. Und genauso irrelevant ist es, wer für seine Version der Ereignisse mehr Zeugen aufbieten kann, sondern es kommt immer nur darauf an, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, aufgrund derer der einen Version mehr Glauben geschenkt werden kann als der anderen Version. Für die Staatsanwaltschaft reicht es dabei aus, dass eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch, um einen hinreichenden Tatverdacht bejahen und Anklage erheben zu können. Für das Gericht muss letztlich die Überzeugung von der Richtigkeit einer Version vorliegen. Der erste Schritt ist zu gucken, habe ich irgendwelche Anhaltspunkte dafür, warum eine Version zutreffender sein könnte als die andere. Da habe ich bestenfalls objektive Anhaltspunkte außerhalb der Aussage, wie zum Beispiel die entsprechende Spurenlage mit Fingerabdrücken oder DNA-Spuren, Bilder vom Tatort, Tatortskizzen und so weiter. Und dazu gehören auch die Zeugen und seien es nur die Zeugen vom Hörensagen. Mit wem und vor allem wann hat man nach der Tat mit jemandem darüber geredet? Was genau hat man da erzählt? Welchen Eindruck hat man gemacht? Schockiert und neben der Spur oder erzählte man von dem Vorfall eher anekdotisch? Letztlich auch hier gilt erstmal die Vermutung: Je früher ein Zeuge vom Hörensagen etwas erzählt bekommen hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich um eine noch unverfälschte Wiedergabe des Geschehens handelt. Und man kann auch in einer solchen Konstellation durchaus auf die allgemeine Lebenswahrscheinlichkeit und die kriminalistische Erfahrung abstellen. Man muss nicht jeder Einlassung eines Beschuldigten glauben, wenn man sie nicht aktiv widerlegen kann. Denn der Zweifelsgrundsatz meint nichts anderes, als dass allen vernünftigen Zweifeln Schweigen geboten wird. Aber die Frage, wann ein Zweifel vernünftig ist und wann nicht, ist dann eben durchaus von der eigenen Lebenserfahrung der Richterinnen und Richter, der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte geprägt. Und damit es juristisch nicht zu verkopft wird, gibt es dann ja auch die Schöffen. Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute um Aussageanalyse und Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen gehen. Vor allem bei länger zurückliegenden Ereignissen kann es aber sein, dass ich überhaupt keine objektiven Spuren mehr habe. Wenn beispielsweise jemand anzeigt, als Kind vor 20 Jahren sexuell missbraucht worden zu sein, dann habe ich noch die Möglichkeit, weitere Zeugen zu befragen, ob sie etwas mitbekommen haben, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gab, ob sich das Opfer damals irgendjemandem anvertraut hat und so weiter. Und bestenfalls ergänzend, schlechtestenfalls ausschließlich, landet man dann aber im Bereich der Aussageanalyse selbst. Man versucht dann quasi in einer Aussage selbst objektivierbare Anhaltspunkte für deren Richtigkeit zu finden. Dahinter steht die Überlegung, dass diejenige oder derjenige, der ein eigenes Erleben schildert, quasi einen Film vor dem inneren Auge ablaufen hat und auf der Grundlage dessen, was er da sieht, schildern kann, was geschehen ist. Und wenn dann zusätzliche Fragen zu Details oder vermeintlichen Nebensächlichkeiten kommen, kann der Zeuge vor seinem inneren Auge vor- und zurückspulen und dann die Frage beantworten. Das sollte man schon bei der Befragung im Hinterkopf haben. Will man also später einschätzen, ob es diesen Film vor dem inneren Auge tatsächlich gibt, sollte man mit seinen Fragen zum Beispiel die Chronologie verlassen, also gezielt Fragen zeitlich durcheinander stellen und bewusst nach Nebensächlichkeiten fragen. Und man sollte eine Zeugin oder einen Zeugen erstmal im Zusammenhang erzählen lassen, was geschehen ist und erst später durch gezielte Fragen nachhaken. Denn wer sich eine Geschichte ausdenkt, tut dies in der Regel chronologisch und detailarm. Wenn jetzt Nachfragen kommen, fängt die Zeugin oder der Zeuge an zu überlegen: Habe ich diese Frage möglicherweise bei einer früheren Vernehmung schon mal gestellt bekommen? Falls ja, wie habe ich die Frage damals beantwortet, beziehungsweise wie könnte ich sie denn möglicherweise beantwortet haben? Dann werden die Wahrscheinlichkeiten verschiedener Antwortoptionen abgewogen und schließlich geantwortet. Und diese Antwort kann im Ergebnis sogar die richtige Antwort gewesen sein. Aber man merkt im Aussageverhalten, dass hier gerade sehr viel Denkarbeit im Hintergrund läuft, um diese Lücke in der Vorbereitung der Lüge zu schließen. Das merkt man in der Art und Weise, wie ein Zeuge redet, also am sogenannten Strukturbrüchen. Der normale Redefluss wird sich ändern und es werden größere Denkpausen gemacht. Um diese aber erkennen zu können, muss man erstmal einen Eindruck davon bekommen, wie der Zeuge normalerweise reden würde. Erst dann hat man die Vergleichsmöglichkeit. Die Feststellung, ob eine Zeugin oder ein Zeuge glaubhaft und glaubwürdig ist, ist, so sagt die ständige Rechtsprechung, ureigenste Aufgabe von Gericht und Staatsanwaltschaft. Man muss also zumindest in den Grundlagen selbst in der Lage sein, Falschaussagen zu erkennen. Die Beauftragung von aussagepsychologischen Gutachten sollte daher die Ausnahme darstellen, etwa für Fälle, in denen Vortraumatisierungen von Zeugen bekannt sind oder kognitive Beeinträchtigungen. Und selbst bei einer professionellen Aussageanalyse wird man nie feststellen, ob ein Zeuge die Wahrheit sagt. Man wird nur feststellen, dass ausgeschlossen werden kann, dass ein Zeuge bewusst oder unbewusst falsche Tatsachen schildert. Entscheidende Bedeutung kommt dabei der sogenannten Unwahrhypothese zu, früher auch Nullhypothese genannt. Die entspringt dem Zweifelsgrundsatz und bedeutet, dass man erstmal davon ausgeht, dass die Aussage einer Belastungszeugin oder eines Belastungszeugen unwahr ist. Und davon ausgehend sucht man dann nach Belegen dafür, dass diese Hypothese, der Zeuge sagt, die Unwahrheit stimmt. Wenn ich also schließlich damit scheitere, die Unwahrhypothese zu belegen, muss ich davon ausgehen, dass ein Zeuge die Wahrheit sagt. Das führt dazu, dass ich gerade in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen, zum Beispiel Opfer von Sexualstraftaten, sowohl polizeilich als auch vor Gericht, eine ganze Reihe von kritischen Nachfragen gefallen lassen müssen und dann häufig leider auch das Gefühl haben, selbst quasi auf der Anklagebank zu sitzen oder sich rechtfertigen zu müssen. Diesem Eindruck wird man letztlich nur dadurch begegnen können, dass man erklärt, warum man alles kritisch hinterfragen muss und auf Verständnis hoffen. Aber umgekehrt, wir können uns natürlich nicht einfach hinstellen und ohne kritische Nachfragen den Sachverhalt, den eine Zeugin oder ein Zeuge aussagt, als wahr unterstellen. Denn wenn es das einzige Beweismittel ist, auf das eine Verurteilung eines Angeklagten gestützt werden kann, und das möglicherweise dazu führt, dass langjährige Haftstrafen verhängt werden, muss eben kritisch hinterfragt werden. Zum Widerlegen der Unwahrhypothese geht man in mehreren Schritten vor. Entscheidend ist dabei auch, es geht nicht allein darum, Lügen zu entdecken. Das wäre nur der erste Schritt. Es kommt vielmehr darauf an, festzustellen, ob ein Zeuge die Unwahrheit gesagt hat. Und es gibt eine ganze Reihe von Konstellationen, in denen Zeugen subjektiv davon ausgehen, die Wahrheit zu sagen, obwohl das tatsächlich nicht der Fall ist. Und auch diese Falschaussagen müssen herausgefiltert werden. Der erste Schritt ist, wie gesagt, erstmal die Frage, ob eine Aussage möglicherweise das Produkt einer reinen Fantasietätigkeit des Zeugen ist, also hat der Zeuge sich das alles ausgedacht, also gelogen. Hier sind wir dann bei dieser Film vor dem inneren Auge-Konstellation. Liegen Strukturbrüche vor, besteht Detailwissen, sind Wissenslücken vorhanden bei Aspekten, die jemand eigentlich wissen sollte und so weiter. Wenn man diesen Schritt überwunden hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass der Zeuge nicht bewusst lügt, ist die zweite Frage, liegt der Aussage möglicherweise zwar ein realer Wahrnehmungs-, aber kein ich-naher Erlebnisbezug zugrunde? Den kompliziert zugegeben. Gemeint ist aber einfach, habe ich das, was ich geschildert habe, tatsächlich irgendwann mal selbst erlebt? Oder hat das alles tatsächlich nichts mit meinem Leben zu tun und ich adaptiere quasi die Geschichte eines anderen für mich? Das kann sein, dass ich das Geschehen irgendwo einmal im Film gesehen habe, dass ich es in einem Roman gelesen habe. Das kann sein, dass mir das jemand anderes geschildert hat, aber tatsächlich tue ich als Zeugin oder Zeuge an dieser Stelle unbewusst so, als sei mir das alles selbst widerfahren, was tatsächlich einem anderen fiktiv oder auch tatsächlich geschehen ist. Die dritte Frage. Ist der geschilderte Sachverhalt zwar erlebnisfundiert, bezieht sich aber auf eine andere Person als die des Beschuldigten? Jetzt also gehe ich davon aus, dass der Zeuge das Geschehen auch tatsächlich selbst erlebt hat und frage mich, hat er das Geschehen auch tatsächlich mit dem Angeklagten erlebt? Oder möglicherweise viel früher mit einer anderen Person? Das kann etwa der Fall sein, wenn man schon mal Opfer einer ähnlichen Straftat geworden ist, die Jahre zurückliegt und durch einen anderen Täter begangen wurde. Und nun gab es in der aktuellen Situation, die zur Anzeige gebracht wurde, irgendeinen Umstand, der getriggert hat, der also das damalige Trauma wieder wachgerufen und dazu geführt hat, dass ich nun subjektiv glaube, dass es sich tatsächlich um ein neues Geschehen handelt. Schritt 4. Ist die Aussage das Produkt einer bewussten Induktion durch Dritte? Bin ich also irgendwie beeinflusst worden? Bin ich bedroht worden, um eine bestimmte Aussage zu machen? Habe ich möglicherweise außerhalb der Aussage liegende Motive, solche Angaben zu machen? Bin ich aufgrund sonstiger Umstände dazu gehalten worden, diese Falschangaben bewusst zu machen? Hier würde man also die Frage aufwerfen, ob es irgendwelche Motive für eine bewusste Falschbezichtigung gibt. Und schließlich Schritt 5, der in der Praxis der problematischste ist, gab es suggestive Einflüsse auf das Aussageverhalten, durch die sich der Inhalt der Aussage unbewusst verändert haben könnte. Dahinter steht das psychologische Konzept der Belohnung. Erzählt man einem anderen etwas, erfährt man bestenfalls Interesse, Neugier, Zugewandtheit, möglicherweise auch Mitleid und Trost. Das aber bestärkt und setzt unterbewusst bei jedem von uns den Wunsch nach mehr Zugewandtheit frei. Wie bekommt man nun noch mehr Zugewandtheit? Zum Beispiel, indem man das, was man gerade erzählt hat, noch ein bisschen ausschmückt und dramatisiert. Wie gesagt, das geschieht nicht bewusst, sondern das sind Mechanismen, die unterbewusst ablaufen. Diese Dramatisierung kann aber dann schon dazu führen, dass Schilderungen unglaubwürdig werden, übertrieben werden, auf einmal Details auftauchen, die widerlegt werden können und so weiter. Und so entsteht durch suggestive Fragen, also auch durch ein zu viel an in den Mund legen, eine Eigendynamik in Richtung unglaubwürdiger Aussage. Und das Problem dabei ist auch, man kann diese Suggestivkomponenten nicht wieder nachträglich quasi herausrechnen und so wieder die Ursprungsaussage herausdestillieren, sondern die Aussage ist und bleibt verfälscht und ist so nicht mehr ausreichend belastbar, um daraus eine Überzeugung zu ziehen und zu einer Verurteilung zu kommen. Umgekehrt aber, wenn es mir auch in diesem fünften Schritt nicht gelungen ist, die Unwahrhypothese zu belegen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Zeugin oder der Zeuge die Wahrheit gesagt hat. Und das wäre es erstmal an dieser Stelle für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage strafstation.berlin. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.
Die Prozessbeteiligten, bitte.